D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Das bin ich, und wo immer ihr gerade seid, da wünsche ich euch, dass ihr das Wetter habt, das ich jetzt auch gerade habe. Hier scheint nämlich die Sonne gerade, es ist brülle heiß, also hoffe ich, dass ihr auch zu denen gehört, die nicht von diesem Katastrophenwetter heimgesucht werden. Die letzten Tage ist ja furchtbar. Lasst uns eine Stunde zusammen ins Kino gehen, zum Beispiel in den Film Stolz und Vorurteil. Nein. Nicht diese Originalverfilmung des Jane Austen-Klassikers. Pride and Prejudice kennt ihr, ne? Schon mal verfilmt worden mit Colin Firth in der Hauptrolle. Dann später nochmal, unter anderem mit Keira Knightley. Diese Woche Donnerstag kommt Stolz und Vorurteil und Zombies in die Kinos. Ist kein Witz, meine irgendwie schon, aber nicht wirklich. Und das ist das Besondere an dem Film. Es ist keine reine Verarschung, obwohl es den Anschein hat. Sehr spannender Film. Sam Riley spielt die Hauptrolle und der ist heute Abend auch unser Gast, um mit uns über diesen merkwürdigen Film zu reden. Stolz und Vorurteil und Zombies. Dann kommt am Donnerstag der dritte Teil der Jussi Adler-Olsen-Verfilmungen in die Kinos. Erlösung, das ist der dritte Teil seiner Sonderdezernat-Q-Romane. In drei Worten: dänisch, düster, diabolisch. Und seit Donnerstag schon im Kino ist der Film Green Room. Da hatten wir letzte Woche keine Gelegenheit drüber zu reden, weil der erst seit ein paar Tagen draußen ist, holen wir das heute nach. Das ist ein ja doch extrem blutiger Hardcore-Punk-Thriller über eine Band, die Backstage bei einem Konzert Zeuge eines Mordes wird. Und das ist ein wirklich ungünstiger Zufall im Leben dieser jungen Musiker gewesen. Dazu gibt es die Film-News der Woche natürlich auch noch, unter anderem mit spannenden Serien-News. Das sind die Themen für eine Stunde Film heute Abend. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Die Anzahl der Untoten wird immer schneller wachsen als die der Menschen. Wir brauchen 9 Monate bis zur Geburt, 16 Jahre bis wir Soldaten sind, aber nur eine Sekunde, um zu Zombies zu werden. Wenn sie sich erst organisieren, sind sie nicht mehr zu besiegen. Unsere einzige Hoffnung liegt in der Koexistenz mit ihnen, bevor sie ihren Antichrist finden.
Da staunt man erstmal nicht schlecht, ging mir zumindest so, als ich in diesem Film drin gesessen habe und eigentlich was ganz anderes erwartet habe, als das, was ich dann gesehen habe. Stolz und Vorurteil und Zombies startet am Donnerstag bei uns in den Kinos, und es ist eben nicht die von mir erwartete Persiflage gewesen, dieses völlig ironisch überzogene, so ähnlich wie man es beispielsweise von Kick-Ass kennt, was die damals mit den Martial-Arts-Filmen, mit den Superheldenfilmen gemacht haben. Das passiert genau hier eben nicht. Stattdessen befinden wir uns in England im Jahr 1811. Das Land ist ja wie selbstverständlich im Begriff, von einer weiteren Zombie-Welle überrannt zu werden, denn Zombies gibt es in dieser Welt schon wirklich seit längerem. Die Lebenden kämpfen gegen die Untoten immer wieder mal, und ringsherum findet das statt, was ihr möglicherweise aus dem Jane Austen-Weltbestseller Stolz und Vorurteil kennt, nämlich genau diese Geschichte von Liz, diesem jungen Mädel aus gutem Hause, das sich in diesen düsteren Mr. Darcy verliebt. Das ist genau das, was ihr unter anderem 1995 schon mal gesehen habt mit Colin Firth in der Hauptrolle. Die Rolle, die ihn weltberühmt gemacht hat. Ein paar Jahre später hat er die Rolle in Anlehnung an Stolz und Vorurteil nochmal in Bridget Jones wiederholt. Auch das wissen viele von euch. 2005 gab es eine Verfilmung mit Keira Knightley in der Hauptrolle. Und jetzt, wie gesagt, genau wieder diese Geschichte, aber in dieser Zombie-Apokalypse, die ringsherum passiert. Kurz zur Geschichte. Es geht um Miss Bennet und ihre 5 Töchter. Eine davon ist Liz. Diese 5 Töchter müssen also schnellstmöglich mal langsam unter die Haube gebracht werden, denn eine unverheiratete Frau, 1811, erstens ist das in dem Stand, in dem diese Familie sich bewegt, schon mal gar nicht möglich. Und zum anderen geht es auch darum, irgendwie finanziell den Arsch an die Wand zu kriegen.
Welch wunderbaren Ehemann er abgeben würde.
Charlotte Lucas, denkst du denn an nichts anderes?
Zombies hin oder her, Frauen müssen immer an die Ehe denken, Lizzie.
Ich würde für einen Ring niemals auf mein Schwert verzichten.
Für den richtigen Mann durchaus.
Der richtige Mann würde das nicht verlangen.
Vorsicht! Ihr habt mitgekriegt, für den richtigen Mann schon, aufs Schwert verzichten allerdings nein. Es ist interessant, dass diese Mädels, diese Töchter von der Mrs. Bennet, eben nicht halt nur so hübsch anzusehende Hofdamen sind, sondern dass es alles absolut ausgebildete Schwertkämpfer sind. Wie gesagt, man lebt in einer Zombie-Apokalypse, da muss man gut vorbereitet sein. Und alles ist also darauf ausgerichtet, zu überleben irgendwie, bis dann plötzlich eben doch besagter Mr. Darcy im Raum steht.
Mr. Darcy, ein wahrlich beeindruckender Erscheinung. Und ihm gehört halb Derbyshire. 10.000 Pfund im Jahr, allerwenigstens.
Zurück zu deiner Familie. Du siehst so.
Das ist interessant zu sehen, dass die Dialoge größtenteils übernommen worden sind aus dem Original. Also es ist nicht, habe ich eben schon mal gesagt, es ist nicht alles überzogen und nur persifliert und alles höchst sarkastisch oder ironisch, sondern ihr habt diese Geschichte von Stolz und Vorurteil, die Zombies bilden nur einen komplett neuen Rahmen und das dann auch in einer Situation, in der die Mädels dann unterwegs sind, also diese fünf Töchter, und auf so eine umgefallene Kutsche stoßen, in der irgendwas nicht ganz in Ordnung zu sein scheint, in der Kutsche rumpelt es, es sieht nach einem bösen Unfall aus und dann geht die Klappe auf.
Es war ein ganz schlimmer Unfall. Aber ich habe überlebt. Ich habe überlebt, Janie.
Eine großzügige Auslegung dieses Wortes.
Ich muss gestehen, mir war nicht bewusst, dass Zombies über den Verstand verfügen, eine solche Falle zu stellen.
Also auch das müsst ihr wissen zu diesem Film. Es sind keine Zombies wie beispielsweise in, weiß ich nicht, diversen Serien, die gerade relativ erfolgreich überall laufen, ne? The Walking Dead mäßig. Also nicht so mit Armen nach vorne gestreckte Vollidioten, die irgendwie nur beißen wollen, sondern diese Zombies hier können Fallen stellen, sie reden ganz normal, sie haben halt nur einfach die klassischen zerfressenen Gesichter. Gut gefallen hat mir an diesem Film, dass dieser Spagat eben gelingt. Habe ich dem Film lange Zeit nicht zugetraut und saß also da im Kino und habe die ganze Zeit gedacht, gleich kommt mit Sicherheit dieser Punkt, an dem es total albern und lächerlich wird. Wird es aber nicht, weil sie es gnadenlos durchziehen bis zum Schluss. Es ist Stolz und Vorurteil in einer Zombie-Welt. Und das ist wirklich interessant geworden. Die Hauptrolle des Mr. Darcy, dieses Mal halt nicht Colin Firth, der wäre da vielleicht auch ein bisschen zu alt zu mittlerweile, sondern gespielt von Sam Riley. Das ist unter anderem nicht nur ein Schauspieler, sondern auch der Ehemann von Alexandra Maria Lara und er lebt hier in Berlin und deswegen habe ich mich mit ihm getroffen. In die Sendung kommen konnte er heute Abend leider nicht. Stattdessen haben wir das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet, aber das werde ich euch gleich nicht vorenthalten. Also Sam Riley gleich unser Gast und natürlich haben wir diese absurde Form von Stolz und Vorurteil mächtig miteinander auseinandergenommen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Elizabeth Bennet und Mr. Darcy sind zwei junge Menschen, die nicht nur ihren Stolz und ihre Vorurteile überwinden müssen, sondern auch jede Menge Zombies. Im Film Stolz und Vorurteil und Zombies. Der Klassiker von Jane Austen in einer Zombie-Apokalypse angesiedelt. Spannend, gut gelöst, fand ich. Hab großen Spaß gehabt im Kino und mich deshalb auch gerne mit dem Hauptdarsteller Sam Riley getroffen, der eben diesen Mr. Darcy spielt. Was müsst ihr über Sam Riley wissen? Geboren 1980 im Januar, also 36 Jahre alt, in Leeds in England. Hat die ersten Jahre seines Heranwachsens als Musiker sein Geld verdient, hat in unterschiedlichen Bands gespielt und ist deshalb auch gecastet worden, irgendwann von Anton Corbijn für den herausragenden Film Control. 2007 war das, vor fast 10 Jahren jetzt. In diesem Film hat er Ian Curtis gespielt, den Sänger der Band Joy Division. Der Film war großartig, weil Sam Riley als Ian Curtis großartig war, hat damals einige britische Filmpreise gewonnen und ist seitdem als Schauspieler wirklich für gute und für ja auch tiefgehendere Filme gesetzt, zum Beispiel auch für On the Road unterwegs, der Film 2012. Dazu hatte ich ihn bei den Filmfestspielen in Cannes getroffen. Da hatte dann an der Seite gespielt von Kristen Stewart und Garrett Hedlund und einigen anderen. Später dann Maleficent 2014 hat er zusammengespielt mit Angelina Jolie. Oder ein Film, falls ihr den nicht gesehen habt, lege ich euch den sehr ans Herz. Das finstere Tal heißt er. Das ist ein österreichischer Schwarz-Weiß-Western. Super düsteres Ding, extrem gut, hat beim Deutschen Filmpreis 2014 7 oder 8 Preise gewonnen. Auch da Sam Riley in der Hauptrolle und ab Donnerstag, wie gesagt, in der Hauptrolle in dem Film Stolz und Vorurteil und Zombies. Als wir uns getroffen haben, um über diesen Film zu reden, war natürlich unser Aufhänger dieser, ja, erstmal doch gewöhnungsbedürftige Titel des Films.
What the fucking hell?
I know. That's exactly what I said to my agent actually when he told me, yeah, he rang, my agent rang me up and said, okay, just let me finish before you say anything. Pride and Prejudice. I said, oh, come on. Because I thought, who wants to see that again? No, it's Pride, Prejudice and Zombies. And then I thought, maybe I need a new agent. I don't know. But I'd never heard of the book that it's based on, which was a bestseller in America, and So he said, I know it sounds ridiculous, but give it a read it because I think it's something you might enjoy. And I read it from page one till the end in one sitting. And then I thought I like this. This is good. I mean, I've played a lot of literary characters before in my career, and it's always difficult because either somebody's done it before or people have a very clear image of who you should be, and it's very difficult to live up to it. So I rang my mum, who is the Pride and Prejudice fan of England, I would say, one of them, and asked her which is the definitive version of Pride and Prejudice. And she, without even making a break, Colin Firth, BBC. So I watched the BBC one to see how close this zombie film was to the real Pride and Prejudice. And I thought, it sounds ridiculous, but somehow the two things fit each other.
They actually do, which I found quite astonishing, because I was expecting something completely different. I didn't know the book either, just like you. When I heard about the title the first time, I was like, okay, this is, in comparison to a superhero movie, what Kick-Ass was. Yeah. I was expecting something completely overacted, ironic movie, which is just overdoing it the whole time. But it isn't, actually.
No.
It actually is not.
No, somehow it's still Pride and Prejudice. I mean, and the love story is there, the romance is there, their characters and their motivation, and the snobbery is still there, you know, and the class system of the rich, the middle class, the peasants, but then underneath the peasants is the undead.
So, who can walk and run and speak, by the way?
Yes.
Which is not so common for zombies.
No, I mean, the rules of zombies have been rewritten a million times, I think. But I just like the idea of... Because, to be honest with you, I'm not a huge zombie film fan. And I'm not a big costume drama fan.
For that, you've done a lot of costume movies, by the way.
Well, mostly in the 20th century. Mostly 20th century costume. But together, yeah, the idea of this sort of irreverent take on something that is so beloved in England, and to do it in a sort of fuck you kind of way, but not, it's not saying fuck you to Jane Austen. It's very much, it still, I think, respects very much what her text. I think she would love it, Jane Austen. I think that's the thing. They're true to the situation that they're in, although the situation is ridiculous. I mean, every time I had to tell someone from my Uma, so what are you doing next? I'm doing Pride, Prejudice and zombies. Everyone looks at you like you've lost your mind. Are you a zombie? No, I'm a zombie killer. But you're Mr. Darcy. Yes. I don't understand. No, don't worry. What's the film? No one understands. It's impossible.
Was it easy to keep a straight face while shooting the movie? Or were you like ridiculously laughing about each other, like seeing yourselves in the costumes and the zombies with the half faces around you?
Yeah, it was pretty. I mean, it is. I mean, to be honest, a lot of, even some of the darker films that I've done, it's often very funny to be on set. I need laughter in order to be able to relax and also concentrate on what you're doing. If you're relaxed, it's easier to be in whatever character you need to be in or something. But no, we had a lot of, there's a scene where, as in the original, Mr. Darcy suddenly arrives at Elizabeth Bennet's place to propose to her marriage, and she refuses him, exactly like in the original. And a lot of the dialogue is Jane Austen. It's not been rewritten. But instead of her just throwing him out of the house, she starts to kick the shit out of him with kung fu tactics. The fire, wie heißt das? The
Schürhaken.
Yeah, and whatever, the books in the... And they have a big sort of kung fu fight. Two famous literary icons And she kicks Darcy's ass, you know? And this was very funny because we kept having to say this old text while remembering whether she's going to hit me from this side or which side. So we had a lot of... No, it was good fun. We realized it was silly while we were doing it.
Sam Riley is our guest tonight on the show. We'll be right back after this one.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Sam Riley on the show tonight. Eine Stunde Film bei D Radio Wissen. Und eigentlich, die Frage kommt ja immer wieder mal, müssten wir ja zumindest Teile des Interviews auch auf Deutsch machen können.
I was waiting for that. Ja, doch, ich kann versuchen. Was ist das? Ich kann perfektes Deutsch sprechen, aber ich habe nicht genug Bier getrunken. Und
ja, just
ich habe
like
Angst. Wenn ich Angst habe, dann ist alles weg.
Just the same with my English. Aber du lebst mittlerweile, also Alex und du, ihr lebt...
Und unser Sohn.
Und Ben natürlich auch. Ihr lebt in Berlin oder seid ihr noch viel unterwegs zwischen Deutschland und England? Wie ist aktuell bei euch der Stand?
Zu Hause ist Berlin. Wir sind unterwegs, wir müssen arbeiten, aber ich bin ein Berliner. Und seit langer, das ist ein bisschen peinlich, dass ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen immer noch, aber es kommt sehr langsam. Aber ich lerne mit meinem Sohn jetzt diese Kinderbücher.
Ja.
Sind sehr, sehr gut für mich. Und fast alle die Tiere sagen in Englisch und Deutsch.
Ja.
Affen, Elefant, Kamel. Wir lernen zusammen, aber er ist zwar ein Harp und er kann besser Deutsch als ich sprechen. Das ist lustig.
Er lernt.
Lass mich in Ruhe, Papa.
Sehr gut.
Daddy, er sagt Daddy mindestens. Aber
ja, ja.
Ja, ist Wahnsinn.
Also für die Kinder ist es, glaube ich, ein großer Vorteil.
Ja.
By the way, you can switch to English anytime you want. Okay, don't want to put any pressure on you.
No, okay.
Not my intention.
This is nett.
Everybody's talking about like doing series these days, from the movies to the series, Netflix, Amazon.
Fernsehen.
Yeah, there is a lot of, I mean, it's Fernsehen, if you like, but it can also be like video on demand on Amazon or Netflix or wherever. Interesting for you, if someone asked?
At the end of last year, I just finished filming a 6-part BBC for BBC One. An interesting story. It's like an alternative history story. 1941 in London, but Britain have lost the war against the Germans.
Like the Man in the High Castle.
Like the Man in the High Castle, but it's an older story. It's Len Dayton who wrote... Also, the Ypres File, which was this great Michael Caine movie in the 60s. And deutsches Regisseur, Philipp Kadelbach, viele deutsche Schauspieler auch. I speak German, a little bit of German in it, playing a detective, but whose new boss is now the SS. And I enjoyed it. I think if I was going to do a series, then to do one 6-part thing would be good. A bit like this one, Matthew McConaughey and
Woody Harrelson,
where you can do something, which is interesting. It's 6 hours, so you have longer to develop or have a longer story and character, more screen time, which for the ego is obviously ganz wichtig. But to do it every year, to go back to the same character every year for another season and another season.
Be bound for a long time.
I wouldn't like that. Yeah. The great thing about this job, I mean, there are many great things about this job. It's not really a proper job. It's the best thing. But it being different every time is what I enjoy. I mean, God knows. Maybe if they offered a series every year in Berlin so I would never have to leave home again, then...
Yeah.
Vielleicht dann, but I agree. I think it's even when I started doing Control 10 years ago, Fernseh or whatever was still very much the second class citizen to cinema, but that's changed very much. And I'm sure it'll go up and down, but I think it's there's definitely very good things. My family all watch Game of Thrones. I've never
Who doesn't?
I have never seen it, but
never seen it.
No.
Yeah, beware of the addiction that comes with it.
I think that's what's stopping me. Yeah.
Thank you very much.
My pleasure.
Sam Riley, thanks for your time.
Always a pleasure.
See you back very soon. Serious movies, whatever. And
Free Fire, great movie. And Robbie Tobby and Das Flievertut, Christmas.
And from Thursdays in cinemas all around the world with Pride and Prejudice and Zombies.
Sehr gut.
Thank
Perfekt.
You.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ist auch so ein Film, der ums Verrecken nicht schlechter wird über die Zeit. Urban Cone und Urban Photograph. 7:07 am Dienstagabend. Ihr hört eine Stunde Film bei Die Radio Wissen. Und hier ist Anna Wollner.
Die Radio Wissen.
Film News.
Augen auf beim Ausbruch. Wer aus dem Knast ausbrechen will, muss sich extrem geschickt anstellen, lange und gut planen und dann auch noch das nötige Quäntchen Glück haben. Das alles wissen wir spätestens seit der Serie Prison Break. 4 Staffeln lang sind die Brüder Michael und Lincoln aus diversen Gefängnissen ausgebrochen, wahlweise damit der eine den anderen befreien kann, beide sich selbst oder wen anders. Nach Staffel 4 war Schluss, fast 7 Jahre lang, bis jetzt. Denn zurzeit laufen tatsächlich wieder Dreharbeiten, Staffel 5 ist in der Mache. Ausgerechnet von dort postete Hauptdarsteller Dominic Purcell jetzt ein Foto mit blutverschmiertem Gesicht und zerbeulter Nase. Maske? Filmblut? Mitnichten. Dem Muskelmann ist beim Dreh eine Eisenstange aufs Gesicht geklatscht. Platzwunde, Nase gebrochen, trotzdem wird weiter gedreht. Wir wollen gar nicht wissen, wie das passiert ist, sondern nur eins. 5. Staffel Prison Break? Ernsthaft? Neuer Feminismus in Hollywood? Wir möchten aktuell nicht in der Haut von Melissa McCarthy stecken. Schon bevor ihr Ghostbusters Remake mit weiblichen Geisterjägern in die Kinos kommt, gibt's mächtig Fanprügel. Jeder Teaser, jeder Trailer wird gnadenlos verrissen. Meist von irgendwelchen Jungs, die Angst haben, dass die böse, lustige Frau ihr heiliges Original aus den 80ern entweihen könnte. So fies, dass sich neulich selbst Alt-Ghostbusters Dan Aykroyd verteidigend eingeschaltet hat und meint, für ihn sehe McCarthy's Remake schon jetzt besser aus, als es die beiden Originalfilme jemals gewesen seien. Zusätzliche weibliche Unterstützung gibt's von Sandra Bullock, die jetzt den Fahrtwind aufnimmt, um weiter an ihrer weiblichen Version von Ocean's 11 zu arbeiten. Cate Blanchett soll neu mit an Bord sein, um die Rolle zu übernehmen, die im Original Brad Pitt gespielt hatte. George Clooneys Rolle vom Boss der Truppe spielt Sandra Bullock selbst. Und bevor da jetzt wieder irgendwelche Fans auf die Idee kommen zu motzen, niemand Geringeres als Bullocks Best Buddy Clooney himself wird den Film produzieren, der dann The Playlist und nicht mehr Ocean's 11 heißen wird. Hat nicht vielleicht auch irgendwer Lust, die Patin zu drehen? Wiedersehen mit Lily Aldridge. Als die anderen drei aus How I Met Your Mother noch völlig unbekannt waren, war sie schon der frühe Star der Truppe. Allison Hannigan, schon vorher bekannt aus der Serie Buffy und aus den American Pie Filmen. Nach dem Ende von How I Met Your Mother war es dann doch aber eher ruhig um sie geworden. Bis jetzt. Allison hat nämlich die nächste Serienhauptrolle angenommen. Nicht mehr als süße, unschuldige Lily, sondern als Teufelin. The First Wives Club hieß im deutschen Kino der Club der Teufelinnen. Genau dieser Film wird jetzt zur Serie. Welche der drei Hauptfiguren Hannigan spielen wird, ist noch nicht durchgesickert. Im Original waren Diane Keaton, Betty Midler und Goldie Hawn die drei Frauen gewesen, die sich teuflisch an ihren Ex-Männern rächen. Drehstart für die 1. Staffel soll Ende des Jahres sein.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hier, ein Fall für das Sonderdezernat Q. Eine Flaschenpost. Könnt bestimmt nur ihr lösen.
Wo habt ihr die denn her?
Ein ehemaliger Marineleutnant hat sie an der Nordseeküste gefunden. Und dachte anscheinend, er müsste sie ins Polizeipräsidium schicken. Viel Vergnügen.
Eine Flaschenpost, die auf dem Schreibtisch der Polizisten Karl Merck und seinem Kollegen Assad landet, gibt Rätsel auf. Woher kommt diese Flaschenpost und vor allen Dingen, warum ist die plötzlich ein Fall für die Kriminalpolizei in Dänemark? Liegt wahrscheinlich daran, dass die Botschaft, die in dieser Flaschenpost steht, mit menschlichem Blut geschrieben worden ist und offenbar das letzte Lebenszeichen von 2 Jungs, die vor ein paar Jahren spurlos verschwunden waren, aber niemals als vermisst gemeldet wurden. Die große Frage ist, wer sind die beiden? Und natürlich auch, warum haben die Eltern der Jungen das Verschwinden niemals angezeigt? Assad und Karl Merck fangen zu ermitteln.
Hier steht, dass die Kinder an einem Dienstag nicht zum Unterricht gekommen sind. Und am Tag darauf behaupten die Eltern, dass sie ihre Kinder auf eine religiöse Erweckungsreise nach Australien geschickt hätten?
Ja, ich weiß auch nicht, was sich diese Leute dabei denken.
Ich möchte nur verstehen, was hier steht. Also, Schüler verlassen ihre Klasse von einem Tag auf den anderen und gehen nach Australien. Sie kommen nie wieder. Und Sie halten es nicht für nötig, das zu überprüfen?
Also so würde ich das jetzt nicht sagen.
Wenn es nur diese beiden Jungs wären, die mal verschwunden und nie mehr aufgetaucht sind, dann würde man vielleicht in einem einzelnen Fall ermitteln. Aber es kommt nach und nach raus, diese beiden Jungs sind nicht die einzigen, die verschwunden sind und deren Eltern dieses Verschwinden nicht angezeigt haben. Wie kann das sein? Die beiden Ermittler kriegen raus, es handelt sich ganz offensichtlich zum einen um religiöse Hintergründe und zum anderen, wie schon angedeutet, eben nicht um irgendeinen Einzeltäter.
Er hat einen 7-jährigen Jungen gezwungen zuzusehen, wie sein großer Bruder getötet wurde. Und 2008 ist von 2 entführten Kindern nur eines wieder aufgetaucht. Er ist kein Kidnapper, er ist ein Serienmörder.
Nach Erbarmen und Schändung ist Erlösung jetzt die dritte Verfilmung des gleichnamigen Jussi Adler-Olsen-Thrillers um Karl Merck und seinen Kollegen Assad. Es ist ein Film, ich habe anfangs der Sendung gesagt, in 3 Worten ausgedrückt, dänisch, düster, diabolisch, der wirklich an die Nieren geht. Müsst ihr euch überlegen, ab Donnerstag läuft er im Kino, ob ihr sowas abkönnt. Es geht nicht nur um Kindesentführung und um irgendwelche religiösen Hintergründe, sondern es geht um einen Täter, der wirklich ein richtig krankes Schwein ist. Wenn ihr die Bücher von Jussi Adler-Olsen kennt, mal eins gelesen habt, wisst ihr, dass das wirklich nichts für Leute, die einen sensiblen Magen haben. Da muss man ziemlich was aushalten können. Natürlich werden die bestialischen Szenen dieser Bücher im Film nie 1:1 gezeigt. Und wenn sie gezeigt werden, haben sie nicht die Wirkung, als wenn man das selber liest. Trotzdem habe ich ein paar Mal hier gesessen in diesem Film und es hat mir echt den Magen umgedreht. Gar nicht mal so wegen der vielleicht blutigen Bilder, die man sieht, sondern wegen des grausamen Kinos, das da im Kopf abgeht. Dänischer Film, ich habe zwischendurch mir die Frage gestellt, so wie er aufgebaut ist, sehr, ja, ich sag mal, Tatort-mäßig so. Muss man dafür ins Kino gehen oder reicht es, bis man sich denn irgendwann ausleihen kann, um ihn sich vielleicht zu Hause anzugucken? Vorteil zu Hause ist, ihr könnt immer mal zwischendurch auf Pause drücken, wenn es wirklich gerade mal wieder echt haarig wird. Im Kino muss man es dann durchleiden. Kann man reingehen ab Donnerstag in diesen Film? Muss man nicht zwingend, finde ich. Er wirkt im Kino sicherlich noch ein bisschen massiver als zu Hause auf DVD. Trotzdem, wenn ihr sagt, nee, vielleicht bei Jussi Adler-Olsen mal auf Pause drücken, ist eine echte Alternative. Könnt ihr auch warten, bis er auszuleihen ist. Gut gemacht ist er in jedem Fall. Irre spannend, wenn man das Buch kennt, klar. Das hat man immer das Problem, weiß man schon, wie der Film ausgeht. Da sind sich Buch und Film wirklich in diesem Fall wieder mal sehr, sehr ähnlich. Trotzdem sehenswerter Thriller, 2 tolle Ermittler und ein dritter Hauptdarsteller, möchte ich in dem Fall sagen, nämlich der, der diesen Killer spielt, der wirklich herausragend ist, gerade weil er diese furchtbare Rolle so irre überzeugend spielt. Hier sind M83 und Go. Eine Stunde Film, es ist 9:13 und wir gucken gleich noch auf einen Film, der schon im Kino ist, der am Donnerstag gestartet ist, heißt Green Room, haben wir letzte Woche nicht geschafft, ist aber so gut, dass ich da diese Woche wenigstens noch kurz gleich mit euch drüber reden möchte.
Die Radio Wissen, eine Stunde Film.
Ladies and Gentlemen, wir sind die Ain't Rights oder die Aren't Rights.
Sucht euch aus.
2, 3, 4! Punk ain't no religious code, but mistaken for yourself. You ain't hardcore, this is spiky hair, but a jack still lives inside your head.
Eigentlich läuft zu diesem Zeitpunkt des Films noch gar nicht so schlecht für diese Punkband The Ain't Rights. Sie waren mit dem letzten Tropfen Benzin und ziemlich abgebrannt gerade noch so rechtzeitig gekommen zu ihrem Gig in einer ziemlich weit draußen gelegenen Kneipe irgendwo im amerikanischen Nirgendwo. Das Publikum dieses Punk-Konzerts besteht allerdings ausschließlich aus Neonazis und Skinheads, die da ja böse feiern und böse saufen. Und der Plan der Jungs und der Mädels, sofort nach dem Auftritt wieder abzuhauen und bloß wegzukommen von diesen Assis, bei denen sie da auftreten müssen, scheitert, als sie unfreiwillig Zeuge eines sehr brutalen Mordes werden.
Scheiße, mein Handy.
Was?
Ich hab mein Handy. Ich muss noch.
Ich hol's schon.
Danke.
Dann. Entschuldigt, Leute. Oh, Scheiße.
Ruf die Bullen.
Von wegen.
Hey, halt! Was für eine verdammte Scheiße!
Ah.
Ihr solltet mir doch folgen. Nein! Los! 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 Los!
Dieser eine Weg zurück in den Green Room, in den Backstage-Bereich dieses Konzerts, war genau dieser eine Weg zu viel. Als die Tür aufgeht, liegt ein blutüberströmtes Mädchen am Boden und mehrere Jungs stehen im Kreis drumherum. Ganz klar, was da gerade passiert ist. Blöderweise hat diese Band, die aber einfach nur kurz da spielen wollte, für ein paar Dollar, um dann wieder abzuhauen, jetzt alles gesehen, wird sofort von den Neonazis da vor Ort festgehalten in diesem Green Room, ist also quasi eingeschlossen in diesem Raum, kommt nicht mehr raus, alle Zugänge sind blockiert und dann taucht auch noch der Oberboss der Nazi-Gang auf, interessanterweise gespielt von Patrick Stewart, von Professor Xavier aus den X-Men-Filmen, dem alten wohlgemerkt, und versucht also jetzt durch die Tür mit der Band zu verhandeln.
Freunde, ich hoffe, ihr schätzt die Situation richtig ein. Es ist einiges aus dem Ruder gelaufen. Keine Frage. Aber ihr wisst hoffentlich, dass es kein gutes Ende nehmen wird, wenn ihr die Waffe nicht rausrückt. Sollte ich die Tür eintreten und anfangen loszuballern? Oder können wir einfach die Waffen aus der Gleichung nehmen? Das sind meine Fragen. Ihr habt 30 Sekunden, um zu antworten.
Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber so viel dann doch dazu. Die ganze Geschichte geht nicht gut, sondern maximal böse aus. Harter Film, harter Psycho-Thriller, Green Room, ab Donnerstag in den Kinos. Fand ihn aber sehr sehenswert, weil irre gut gemacht. Also auch hier gilt, wie eben schon für die Jussi Adler-Olsen-Verfilmung, wenn ihr nicht ganz so einen empfindlichen Magen habt, ist das eine klare Empfehlung. Das war's für eine Stunde Film für diese Woche. Nächsten Dienstag gerne wieder. Tom Westerholz sagt Tschüss für heute. Nächsten Dienstag ist dann schon EM, nicht vergessen. Trotzdem gibt's eine Stunde Film am Dienstagabend. Bis dahin, habt eine gute Zeit und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.